Ja, großartig, liebe Zuhörer hier und zu Hause, nehme ich hin. Das ist der Knackpunkt. Sind wir bereit zu sagen, ja Gott, ich gebe mich dir? Das haben ja die ganzen Vorträge schon bislang immer wieder uns gefragt, was bringen wir eigentlich mit? Was sind unsere Gaben? Was ist unser Opfer? Ich gebe dich mir. Und da ist ja die Frage, Hand aufs Herz, sind wir dazu wirklich bereit? Oder sagen wir, wir täten ein bisschen am Sonntag auch mal anderthalb Stunden dir geben und vielleicht tun wir, wenn wir ganz gut sind, sagen ein oder zweimal in der Woche einen Rosenkranz oder ich tue noch ein paar gute Werke mehr. Aber so mich ganz geben, ja, da scheint doch die Bremse so ein bisschen da zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich erinnere mich an meine Profess, das war an Nikolaus von der Flühe und da war ich sehr, ja noch nicht so ganz lange im Kirchengeschäft, sage ich jetzt mal, und da, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Oje, oje, was nimmt denn der mir alles? Ja. Und bei dieser Sorge, was nimmt denn der mir alles, ertappe ich mich natürlich, welches Gottesbild da dahinter steckt. Weil ich befürchte ja, dann nimmt mir jemand etwas, dem ich nicht zutraue, dass er es besser mit mir meint als ich selber. Und das ist ja auch das, was uns hindert, uns wirklich Gott zu schenken. Wir wollen alles fest im Griff haben. Das hatten wir es ja vorher schon mal. Ja, alles fest im Griff. Aber zu sagen, Jesus, du hast mich geschaffen, du ersehnst mich, du bist vorausgegangen, damit wir bei dir sind, wo du dann sein wirst, darum richtest du Wohnungen ein, so wie es heißt. Aber ich bin da doch ein bisschen scheu. So befürchte ich, dass es uns da in weiten Teilen geht. Und wenn wir jetzt im ersten Hochgebet bei den Wandlungsworten angekommen sind, da erleben wir ja in diesem ganzen Hochgebet, aber da hören wir es nochmal, dass da einer ist, der sagt, ich liefere mich für dich total aus. Alles gebe ich für dich. Und das ist nicht so, wie, sage ich mal, jemand, der uns ein bisschen Honig ums Maul schmieren will, dass wir endlich das machen, was er denkt. Sagt er, gut, ich bin doch für dich da immer, muss keine Sorge haben, ich bin immer für dich da, aber mach du das mal. Und der Herr macht das bedingungslos. Johannes Paul II., dessen Reliquie wir ja hier im Haus auch verehren und auch immer wieder Gäste kommen, die einige Tage mit Johannes Paul unter einem Dach sein wollen, in Anführungszeichen, mit ihm im gleichen Haus sein wollen, der hat gesagt einmal, Christopher West berichtet das über die Theologie des Leibes, dass wenn wir Liebe betrachten, wir dann aufs Kreuz schauen, weil Christus hat die Liebe uns geschenkt aus freiem Willen, bedingungslos, treu, lebensspendend. Und das ist für uns immer, wenn wir das Thema Liebe haben, ob es mit Jugendlichen ist, mit Paaren, mit uns selber, wenn eines von diesen vier Punkten fehlt, dann ist es nicht wirklich reine Liebe. Dann ist es immer Zweckgemeinschaft, haben wollen oder so. Aber Jesus liebt uns bedingungslos, aus freiem Willen, immer, immer, immer. Und seine Hingabe, seine Liebe ist, damit wir das Leben haben, lebensspendend. Und deswegen beten wir jetzt auch, und jetzt sind wir bei den Wandlungsworten. Also wenn jetzt jemand Wandlungsworte sprechen hört, dann geschieht hier keine Wandlung, sondern ich spreche nur die Worte. Und zuerst erleben wir, dass der Priester über diese Gaben den Heiligen Geist herabbittet, so wie es auch der heilige Erzengel Gabriel Maria verheißen hat, dich wird der Heilige Geist überschatten und du wirst einen Sohn gebären. Und so geschieht jetzt hier auch diese Überschattung des Heiligen Geistes und lebendig konkret wird Christus gegenwärtig in seiner Gottheit und Menschheit. Wir sitzen also in Nazareth und gleichzeitig in Bethlehem mit dabei und erleben, jetzt geschieht's. Schenke, o Gott, so heißt es da, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir hatten es heute Morgen schon mal von dem Opfergedanken. Und jetzt beten wir also hier tatsächlich Leib und Blut Jesu Christi. Und dann spricht der Priester am Abend vor seinem Leiden, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, nimmt nochmal den Kontakt zum Vater auf, erhob die Augen zum Himmel, so heißt es da, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Jesus hat keinen Gewinn dadurch. Und wenn wir aufs Kreuz schauen oder den Kreuzweg betend gehen, dann merken wir auch, also für Jesus ist es kein Heiterkeitserfolg. Ist es kein gutes Gefühl. Bringt's nichts. Sondern für Jesus ist es reine Hingabe. Ja. Der für euch hingegeben wird, das ist mein Leib, den ich für euch hinschenke. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, wiederum Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Es ist jetzt Hochzeit, so könnten wir sagen, Bundesschluss, dass Gott mit mir dauerhaft treu sagt, mit dir immer zusammen. Mein Blut, das für euch und im Lateinischen heißt es jetzt und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir erleben also, dass jetzt hier vergegenwärtigt wird das unblutige Opfer am Kreuz. Das, was im Abendmahlsaal schon vorweggenommen worden ist, das Kreuzesopfer, wird jetzt hier vergegenwärtigt. Wir spielen also nicht Abendmahl, das wird ja immer wieder irrtümlicherweise gedacht, sondern wir erleben die Hingabe Jesu am Kreuz und seine Auferstehung und was noch alles kommen wird. Also hier geschieht, dass wir eben nicht eine Bäckerei sind, in der im Schaufenster vorne Brot ausgestellt wird, wenn bei uns an den drei Tagen in der Woche bislang das Allerheiligste ausgesetzt ist, dann gucken wir nicht in ein Schaufenster einer Bäckerei und machen eine Kniebeuge. Würden wir nicht machen, wenn wir hier an der Bäckerei vorbeilaufen. Oder wenn Sie in eine Bäckerei reingehen, machen Sie keine Kniebeuge. Also es ist kein Brot, so wie jedes andere auch. Und das ist ja auch der Knackpunkt bei vielen, die sagen, ich möchte es haben, aber Kniebeuge mache ich nicht, weil das ist ja nichts. Ja? Sondern das ist das Allerheiligste, das ist wirklich der Leib Christi, vor dem jedes Knie sich beugen muss. Und so können wir sagen, derjenige, der nicht vor Gott niederknien will, der ist auch nicht in der Lage zu sagen, Amen, ich glaube, dass du gegenwärtig bist und so auch nicht die Kommunion empfangen kann. Ich meine jetzt nicht, wenn einer ein Knieproblem hat und sich nicht hinknien kann, meine ich jetzt nicht, sondern diese innere Haltung, so wie sich Christus hingibt und wir das Erhabenste oder Großartigste oder Schönste oder wir haben gar keine so guten Worte, weil sie bei uns mittlerweile alle schal geworden sind, aber das Schönste und Wahrhaftigste, was wir Menschen anschauen können, erleben können und benennen können, ist, wenn wir die Eucharistie anbeten und Christus in ihr verherrlichen. Ja. Nichts ist realer und wirklicher als dieses. Und darum ist, glaube ich, auch wichtig, dass diese Anbetung der Eucharistie sich immer mehr ausbreitet zum Zeichen dafür, das ist wirklich der Moment der Begegnung, wo wir uns Christus begegnen, so wie wir es inniger uns nicht vorstellen können. Nach diesen Wandlungsworten, und darum macht der Priester auch immer eine Kniebeuge, ist dann lustig, wenn dann manchmal Kommunionhelfer, Ministranten um den Altar stehen, alle bleiben stehen, nur der Priester macht immer ganz rührend Kniebeugen. Da frage ich mich, was denken dann die anderen? Warum zappelten der da rum und wir nicht? Oder da sieht man auch, dieses Bild ist auch nicht stimmig. Es kann nicht sein, dass der eine die Kniebeuge macht und sagt, also das ist jetzt hier das erhabenste Opfer, was wir erleben, und der andere eben dran steht und guckt, wann er seinen nächsten Einsatz hat oder so. Nach diesen Wandlungsworten ist der einzige Moment in der Heiligen Messe, wo wir Christus selber ansprechen. Da ruft der Diakon oder der Priester: Geheimnis des Glaubens. Weil das, was da geschieht, ja, ist für uns verstandesmäßig ja nicht erreichbar. Dass jemand so mich lieben kann, das können wir ja nicht verstehen. Ja, wir sagen, es muss Gründe geben zum Lieben. Da merken wir aber, es ist Bezahlung. Liebe ist immer unentgeltlich. Sobald Bezahlung dabei ist, ist es gekaufte Liebe. Ja. Und hier sagen wir: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja. Das geschieht jetzt. Wir erleben oder wir verkünden das, was geschehen ist, damals auf Golgotha, Tod und dann Auferstehung. Und das tun wir jetzt, vergegenwärtigen und erwarten gleichzeitig, bis du kommst in Herrlichkeit. Also diese Erwartung ist auch schon jetzt mit dabei. Du bist zwar jetzt hier, unseren Augen verborgen, aber wir erwarten auch, dass du wiederkommen wirst. Da merken wir, dass, sag mal, alles, was gut katholisch ist, auch gut jüdisch ist, weil das Volk Israel erwartet den Messias. Und das ist ja das Tragische, dass sie zwar diese Erwartung in unglaublicher Weise haben, aber Christus nicht als Messias erkannt haben. Und wir haben diese Erwartung übernommen, und zwar für das letzte Wiederkommen Jesu. Da hoffen wir, dass er endlich kommt. Und so der Adventszeit eigentlich singen wir immer: Komm, wann kommst du endlich, Maranatha, komm, mach die Türen auf. Es ist für uns wirklich auch diese Sache zu sagen: Es ist schön hier und es ist gut hier, aber wann geht's endlich los in die Ewigkeit? Eine Klammerbemerkung möchte ich noch machen: Wenn Jesus sagt, vergossen zur Vergebung der Sünden, dann frage ich mich manchmal, was denkt jemand dabei, der sagt, ich habe keine Sünden? Oder das, was ich mache, ist ja nicht schlimm. Das kann man ja denken. Aber was mache ich dann in der Messe, wenn da Jesus sagt, ich habe das getan, um deine Sünden zu tilgen? Wenn ich jetzt gar keine habe, müsste ich ja dann sagen, Jesus, ist nicht nötig, ich habe ja gar keine. Ja. Und da sehen wir auch, dass wir letztendlich nicht wahrhaftig sind. Der heilige Paulus sagt ja, wer keine Sünde hat, der lügt. Wer sagt, ich habe keine Sünde, der lügt. Weil, wenn Jesus kommt, damit unsere Sünde ausgekauft wird, dass diese Trennung, Sünde kommt davon ab, sondern wir trennen uns von Gott durch die Sünde. Und wenn ich sage, ich bin ja mit Gott vereinigt, ich habe gar keine Trennung, dann muss Christus keine Trennung auflösen. Aber das ist dann merkwürdig, dann muss ich ja Jesus getäuscht haben, ja, oder nur für die anderen gekommen sein. Ich brauche ihn gar nicht. Aber dann brauche ich auch eigentlich nicht in die Messe zu gehen, weil dann brauche ich dieses Opfer gar nicht feiern, weil das hätte ja mit mir dann gar nichts zu tun, wenn das stimmen würde. Also auch da merken wir, je mehr wir uns auf die Texte einlassen, umso mehr werden wir auch hingeführt zu fragen, bist du da wirklich wahrhaftig mit dem, was du sagst und was du tust? Der Priester fährt, nachdem die Gemeinde Christus zugerufen hat, deinen Tod verkünden wir, fährt der Priester ganz normal mit dem Gebet an den Vater weiter fort. darum, und jetzt begründet der Priester, warum wir die Messe feiern. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und wieder dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und der Priester nimmt praktisch diesen Ruf der Gemeinde nochmal auf. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. Ich muss gestehen, dass ich als Kind dieses Glorreich immer verstanden habe, als da, dass es da viele Klos gibt. Ist auch schrecklich, was man dann manchmal so denkt. Ja? Warum, da dachte ich, komisch, dass man das hier laut sagen darf, dass das glorreich da oben ist, und habe es lange nicht verstanden. Ja? Und so denke ich, verstehen wir vieles nicht, weil wir so Vorstellungen haben von Worten oder Begriffen, wo wir uns dann häufig gar nicht weiter darüber Gedanken machen. Das war für mich so klar, dass das heißt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, meine Eltern zu fragen, was heißt denn das eigentlich oder wieso wird das benannt? Ja. Also hier nochmal auch zu sehen, dass Tod und Auferstehung, ohne Auferstehung ist nicht, nützt auch der ganze Tod nichts. Ja? Also wir tun nicht nur den Tod verkünden, sondern seine Auferstehung und die Himmelfahrt, weil es unseren Weg zeigt, wohin wir eingeladen sind. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Wenn Sie kleine Kinder haben, gibt es ja manchmal die Situation, dass man einem Kind, was weiß ich, 5 Euro in die Hand drückt und sagt, da kannst du der Mama was zum Geburtstag kaufen. Außer sie machen die Mühe, sich mit ihm was zu malen, zu basteln oder sonst was, was natürlich auch schön ist. Aber wir geben dem Kind etwas und dieses Kind schenkt dann oder einem selber zurück dann eine Gabe. Ja. Und so ist es da auch Gott. Alles, was wir haben, kommt erstmal von Gott. Es gibt nichts, was ist, was nicht von Gott wäre. Und wir haben also diese Gaben, die wir jetzt in den Gottesdienst eingebracht haben, uns selbst und eben diese heilige Opfergabe, Jesus Christus selber, haben wir von Gott geschenkt bekommen und geben es ihm jetzt zurück. Und zwar das Brot des Lebens, es geht also um unser Leben, unsere Zukunft und das ewige Heil, dass wir irgendwann einmal in unserem Leben ganz heil sind. Wir leben ja jetzt sehr bruchstückhaft. Wir leiden unseren Krampfadern, wir leiden am Getöse im Ohr, dass wir zu dick oder zu dünn, zu klein oder zu groß sind, die falsche Haarfarbe haben, die falschen Nasen haben, den falschen Ehepartner haben oder was auch immer. Wir leiden. Wir sind nicht vollkommen. Aber der Herr schenkt uns, dass wir diesen Weg finden, dass wir einmal ganz heil werden können. Und so ist die Messe auch der Ort schlechthin der Heilung und der Heiligung, wo Christus auch alles dran setzt, das heil zu machen. Wir werden es gleich noch genauer anschauen, das, was wir ihm an Bruchstücken bringen. Weiter heißt es dann, blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, das Opfer des Vaters Abraham und des hohen Priesters Melchisedech. Also auch bitten wir gleichsam, schau mal, was wir jetzt hier Kostbares haben. Und diese Opfergaben, die du schon mal vom Abel und vom Abraham und vom Melchisedech angenommen hast, die waren ja schon recht und gut, die hast du alle angenommen. Wir bringen jetzt aber diese eigentliche Opfergabe, das Opfer schlechthin, dieses großartige Geschenk, was Jesus Christus tut, bringen wir dar. Und das ist so ein erhabener Moment, dass der Priester, so sind die Rubriken, sich verneigt vor dieser Erhabenheit. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Bis hierher haben wir es heute in der Messe, ja in der Offenbarung des Johannes gehört. Da erleben wir, dass da im Himmel diese Liturgie gefeiert wird. Da geschieht also jetzt saust, ich sage es jetzt mal ein bisschen arg platt, jetzt saust quasi unsere Opfergabe gen Himmel und verbindet sich, wobei jetzt nicht jetzt getrennt auch gedacht werden kann, verbindet sich mit diesem himmlischen Opfer. Also da leuchtet es geradezu auf. Und wenn man manche Mystiker liest, die die Messe betrachten und auch geschaut haben, was da alles passiert, was ich Ihnen auch empfehle, das einmal zu lesen, da sehen wir, welche unglaubliche Aktivität da im Altarraum auch stattfindet oder in der ganzen Kirche, wenn jetzt wirklich Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist und welcher Lobpreis da geschieht. Und dann heißt es, und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Da könnten wir sagen, und da macht der Priester ein Kreuzzeichen, ich weiß nicht, warum es nicht vorgesehen ist, dass es die Gläubigen auch tun, da bin ich liturgiegeschichtlich zu wenig bewandert, aber zu erhören, wir empfangen jetzt, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Also jetzt kriegen wir schon unendlich viel geschenkt. Wir gehen nicht leer aus, also auch in dieser Zeit, wo gar niemand zur Kommunion gegangen ist, sind die Menschen nicht leer ausgegangen. Oder wenn Sie am Radio die Heilige Messe mitfeiern oder in der Messe sind, wie wir es in den Tagen auch schon mal gesagt haben, und nicht zur Kommunion gehen aus den unterschiedlichsten Gründen, dann gehen wir nicht leer aus, sondern mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Es gilt es nur anzunehmen, auch ganz bewusst eigentlich da nochmal zu kommunizieren oder schon, so wie beim Evangelium auch. Ja, und jetzt kommen wir praktisch wieder nach diesem Innehalten vor dem Allerheiligsten, vor diesem großen Raum, der sich bis in die Herrlichkeit Gottes hinein öffnet, gehen wir in diesem Hochgebet diese einzelnen Säulen parallel zu den Säulen, wo wir hingelaufen sind, gehen wir da wieder zurück. Und da kommt als erstes die zweite Gruppe der Kirche, nämlich die Verstorbenen. In jeder heiligen Messe gedenken wir der Verstorbenen, gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, da können die Namen auch genannt werden, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Also wir sprechen Gott an und sagen, denke auch an diese, die zwar schon erlöst sind und auf dem Weg zu dir im Fegefeuer sind, aber sich noch nicht von vielen Lasten, die sie mit sich schleppen, lösen konnten. Das zu diesem Thema Verstorbene und Leben nach dem Tod werden wir dann im Herbst auch ein Einkehrwochenende haben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben vom 1. bis 4. November. Da würden wir dann genauer über dieses Thema sprechen. Nämlich auch bin ich immer ein bisschen unglücklich über dieses Ruhen in Frieden, wenn man denkt so, naja, also der liegt jetzt da und wartet, bis es dann losgeht. Ja? Aber so gemütlich scheint das Fegefeuer nicht zu sein, sondern es scheint doch eine mühselige, darum heißt es ja auch die leidende Kirche, ein mühseliger Ort zu sein, auch bei dem Wissen, dass diejenigen, die sich für Gott entschieden haben nach ihrem Tod, dass die wissen, wir sind auf der Zielgeraden, aber trotzdem braucht es noch mehr oder minder lang, dahin zu kommen. Über das ganze Thema sprechen wir eben dann bei einem anderen Mal. Das würde jetzt zu weit führen. Aber auch zu sehen, dass in der Heiligen Messe alle Bereiche des Lebens und der Welt mit hineingenommen sind. Da ist keiner vergessen. Ja. Wir haben ja bei den Fürbitten und immer wieder beten wir in unterschiedlichen Anliegen, nehmen wir alle da mit hinein und jetzt hier für die Verstorbenen. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. So ein unbeschreiblich schönes Bild, ein gutes Wort, dorthin in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Das ist ein ganz warmes und einladendes, wo wir sagen, Menschenskinder, wenn wir damals sind, dann wird's gut. Also daher ist die Messe auch angefüllt mit dieser Zuversicht, der Tod ist nicht das Problem unseres Lebens, sondern die mangelnde Bereitschaft, die Gnade Gottes anzunehmen. Der heilige Paulus sagt es ja, was kann mich trennen von der Liebe Christi, weder Tod noch Kälte noch Schwert noch irgendwas. Der Tod nimmt uns nichts, sondern Gott schenkt uns alles. Es ist also auch festzustellen, dass wir wirklich mit der ganzen Familie letztendlich da sind, gerade auch mit denen, die uns schon vorangegangen sind. Ja. Ein Großteil meiner Verwandtschaft, die haben mir zu Primiz einen Kelch geschenkt. Und da habe ich dann in dem Dankschreiben auch genannt, dass sie jetzt bei jeder heiligen Messe, in der ich diesen Kelch verwende, auch mit von der Partie sind. Das ist ein äußeres Symbol, aber doch zeigt es, wie viel wir da wirklich mit alles hineinnehmen können in diese schlichte Feier einer auch normalen Werktagsmesse. Und ich muss jetzt nochmal sagen, jetzt kommt also die nächste Säule und da ist der Priester eigentlich wieder ein armer Kerl, weil er jetzt muss er schon wieder sagen, auch uns, deinen sündigen Dienern, und sich an die Brust schlagen. Das heißt, wir haben ja schon vorher gesagt, wie oft der Priester schon vorher gesagt hat und gezeigt hat durch Händewaschung und so, dass er ein Sünder ist und jetzt kommt schon wieder. Staunen wir ja manchmal das auswischen. Aber hier nochmals, er schlägt mit der rechten Hand an seine Brust und spricht auch uns, deinen sündigen Dienern. Der sagt nicht, und die Sünder da auch und zeigt auf die Gemeinde, sondern er zeigt auf sich, uns sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen. Wir sind also Menschen der Hoffnung, weil wir vertrauen, dass die Verheißung, die Gott uns gegeben hat, auch wirklich eintrifft und wir dann Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern haben. Und jetzt werden nochmals Heilige aufgeführt, sowohl die ersten Märtyrer, die Heiligen und dann bei den Frauen ist es sehr eindrücklich Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia. Da ist also die vielfache Mutter, die verheiratete Frau, die Schwangere, es ist das junge Mädchen, es ist die Jungfrau. So ist praktisch mit jeder Namen, den wir da anrufen, tun wir einen speziellen Stand mit hineinnehmen und sagen, betet ihr zum einen für uns, aber wir dürften auch sagen, die beten für all diejenigen, die in diesen Ständen auch sind. Wenn man es ganz einfach machen würde, könnte man sagen, ihr alle, die ihr im Himmel seid, betet für alle, die auf der Erde sind. Ja. Aber so wird es ein bisschen spezifischer und schneller. Aber es heißt dann eben auch, und mit allen deinen Heiligen. Schau, wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke uns gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Hier kommt also, wir stehen unter dem Kreuz Jesu und rufen: Schau, Vater, er hat schon alles ausgekauft für uns. Schau nicht auf das, was wir alles tun. Auf den Mangel, auf das Kleine, auf all das. Das hat Jesus alles ausgekauft. Auf das brauchst du nicht schauen, sondern schenke uns Verzeihung und gib uns mit den Heiligen zusammen das Erbe des Himmels. Ja. Also da auch diese nüchterne Erkenntnis, die da benannt wird, wir können es nicht erleisten. Ja. Wir könnten noch so gut sein, wir könnten es nicht erleisten. Selbst die Mutter Gottes, der einzige Mensch auf der Welt mit Jesus, der keine Sünden hatte, könnte nicht in den Himmel kommen, außer durch die Erlösung Jesu Christi. Das ist anders als im Judentum. Da sind die 635 sind es, glaube ich, Gebote einzuhalten. Und wer diese Gebote einhält, der ist gerecht vor Gott. Und das scheinen ja Menschen geschafft zu haben. Von Josef wird ja zum Beispiel beschrieben, er ist ein Gerechter. Dürfen wir ausgehen, dass der nach allen Regeln der Kunst versucht hat, die Gebote Gottes einzuhalten. Und dann konnte man sagen, jetzt bin ich gerecht. Und wir würden sagen, dadurch, dass wir von der Erbsünde sprechen, also von dieser grundsätzlichen Trennung, die entstanden ist, kann kein Mensch diese Trennung von sich aus überwinden. Und deswegen ist Jesus in die Welt gekommen, um diese Spaltung zwischen Gott und Mensch aufzulösen, zu trennen und uns dieses Erbe wieder zu bereiten. Er holt für uns etwas, was wir selber nicht mehr tun können. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das erkennen. Es geht um das Leben. Es geht um das Heilwerden, sowohl im geistlichen Sinne als auch im Sinne, dass wir am Ende völlig verwirklicht sind. Sie müssen sich vorstellen, Gott hat ja eine Absicht mit uns. Wir sind ja nicht zufällig auf dieser Welt, sondern jeder von Ihnen, ob Sie jetzt zu Hause sind, am Radio oder hier, darf wissen, Gott hat mit dir ganz was Spezielles vor. Du bist ihm nicht passiert. Ja. Und weil er ganz was Spezielles vorhat, wir aber unsere eigenen Wege häufig gehen, gibt es da eben diese Spannung, diese Spaltung. Aber er ist so ausdauernd, so treu, dass er sagt, ich setze alles daran, dass du wirklich ganz wirst, dass du heil wirst, dass du so werden kannst, wie ich dich gedacht habe. Und deswegen können wir sagen, wir müssen eigentlich nicht so sehr beten, lieber Gott, mach, dass das und das bei mir passiert, dass ich da schöner werde oder dass da meine Haare flotter sind oder meine Beine besser sind oder so, sondern das eigentliche Gebet von uns müsste sein, lieber Gott, lass mich so werden, wie du mich gedacht hast. Ja. Dann geben wir Gott keine Einschränkungen. Denn dann haben wir die Fülle erreicht. Wenn wir das Heil und die Fülle des Lebens verheißen bekommen haben von Gott, dann möchte Gott es uns auch schenken. Und er hat alles dazu gegeben. Also ich mache ein Beispiel. Wir fragen uns ja, warum ist dieses Kind ausgerechnet in dieser Familie auf die Welt gekommen oder in diesem Land oder in diese Situation? Ist da Gott ein Fehler passiert? Manchmal gibt es ja auch Menschen, die sagen, also warum ich bei diesen Eltern auf die Welt gekommen bin, da bin ich ja, also wenn ich bei anderen Eltern auf die Welt gekommen wäre, dann wäre es ganz wunderbar, aber bei den Eltern, also da hat sich Gott einen Fehler erlaubt. Da müssen wir sagen, nein, also auch bei all den Kindern, wo wir oftmals staunen, warum jetzt tatsächlich da noch ein Kind in diesem Land oder in diese verfahrene Situation kommt, muss es doch so sein, dass es für dieses Menschenkind die beste Voraussetzung dafür hat, dass es in den Himmel kommt. Sonst würde Gott das Kind nicht da hineinschenken. Das ist für uns manchmal ein bisschen unverständlich, je nachdem, wie man die Familie oder sich selber oder so bewertet. Aber es ist so. Es muss der Ort sein, an dem wir alles mitkriegen, dass wir in den Himmel kommen können. Und das ist das ganze Sehnen Gottes danach, dass die Menschheit nicht verloren geht, sondern dass die Menschheit immer wirklich den Weg zu ihm hin findet. Und zum Abschluss des Hochgebetes betet dann der Priester: Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Also wir sehen, hier ist auch nochmal hingewiesen darauf, das ist ganz lebendig, was wir hier machen. Ja? Du schaffst immerfort all diese guten Gaben. Und jetzt wäre die Frage, was bekommen wir denn an guten Gaben, von denen jetzt hier der Priester spricht? Du gibst diesen Gaben Leben und Weihe und spendest sie uns. Und ich glaube, dass wir, wenn wir so heute betrachtet haben, mit welcher Aktivität wir eingeladen sind, uns einzubringen in die Heilige Messe, dass wir häufig zu wenig uns bewusst sind, was wir da alles erbitten können. Ich möchte drei Beispiele machen. Wir haben ja häufig Ängste. Das ist erstmal ganz natürlich. Wir haben Ängste, die wir aber oftmals auch pflegen und schüren. Und jetzt finde ich zum Beispiel einen Aspekt, dass wir uns bewusst vornehmen, ich nehme jetzt immer oder immer wieder mal diese Angst mit in diese heilige Messe und sage, Herr, ich gebe sie dir, ich gebe sie bei dir ab. Um somit auch nicht nur so im ganz Allgemeinen, im ganz Heiligen für die Welt und für die Nöte der Welt zu beten, sondern ganz konkret, ja, ich darf vertrauen, ich gebe dir meine Angst. Ich mache ein Beispiel, was bei uns ein bisschen für Furore gesorgt hat. Eine unserer Mitarbeiterinnen hat großartige Flugangst. Und diese Flugangst war so groß, dass sie, als sie einmal nach Lateinamerika fliegen musste oder nach Australien war es, glaube ich, 16 Stunden im Flugzeug saß, den Kopf zwischen die Beine klemmte und 16 Stunden lang so verharrte, nichts trank, nichts machte, so eine panische Angst vor dem Fliegen. Und als der wieder einmal ein Flug anstand, habe ich dann gesagt, ich gebe Ihnen die Krankensalbung, weil so können sie ja gar nicht fliegen, das geht ja gar nicht. Und wir haben dann den Herrn gebeten, dass er wirklich diese Angst wandeln möge und haben die Krankensalbung gespendet. Und dann sind wir geflogen und die Mitarbeiterin deckte sich noch in der Apotheke mit irgendwelchen Kügelchen ein gegen Flugangst, sicherheitshalber, man weiß ja nie so ganz genau. Ja. Da staunen wir ja schon, dass der liebe Gott tatsächlich bei all dieser Skepsis da gewirkt hat. Aber sie nimmt also die Kügelchen, sitzt in das Flugzeug und staunt, dass sie zum ersten Mal auch schon mal ein paar Mal zum Fenster rausgucken kann und wusste aber nicht ganz genau, an was es jetzt liegt. Auf der Rückreise hat sie also die Kügelchen nicht mehr genommen. Und stellte fest, ich freue mich, kann ich den Fensterplatz haben, ich würde gerne mal rausgucken und fliegt seither sehr fröhlich und vergnügt, ich glaube schon ein paar Mal sogar. Also da sehen wir, dass Gott wirkt und heilt Und das möchte er auch in jeder heiligen Messe. Es gibt natürlich Ängste, die wir schon seit 50 Jahren mit uns schleppen. Die werden jetzt nicht schnippschnapp im Normalfall gehen, sondern das ist auch ein peu à peu geschehen. Ja. Aber dass wir das nicht immer nur mit uns selber herumtragen oder gar verdrängen, sondern dass wir den Herrn einladen, wirklich komm du da hinein in meine Ängste, in die Ursachen, warum ich dieses oder jenes erleide. Das können Sie fast physikalisch auch machen, wenn Sie die Heilige Kommunion empfangen, sich vorzustellen, dass jetzt der Leib Christi genau dort auch an ihren Körper, auch an das Gedächtnis des Körpers hinkommt, wo diese Nöte lagern. Also das wäre ein Beispiel, unsere Ängste mit in die Heilige Messe zu nehmen, um dort sie auch dem Herrn zu übergeben. Ein anderes ist, was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen doch eine ganze Anzahl von Zwängen auch haben, die sie einschränken, bedrängen. Das muss nicht nur der Waschzwang sein, das kann auch der Ordnungszwang sein oder welche Ängste oder Zwänge auch immer sie beschäftigen, dass wir da erleben, ich bin nicht wirklich frei. Ja? Ich kümmere mich hauptsächlich darum, was andere Leute denken. Wie sieht denn das aus, wenn ich das sage, mache oder tue oder wenn ich es nicht mache? Ja? Wir beschäftigen uns nicht wenig mit der Frage, wie komme ich an? Mögen mich die Leute? Was muss ich tun, damit die mich nett finden? Da sind wir schon wieder am Einkaufen. Ja, wir zahlen dann dafür und merken, eigentlich stimmt es dann doch auch nicht, weil wir nicht echt sind. Also diese Zwänge, ich muss doch, hab mich doch auch lieb, find mich auch nett, bevorzuge du mich doch auch. Dieses auch mit in den hineinzubringen, das ist wirklich dieses Kettensprengen, was der Petrus dann auch erlebt im Gefängnis, dass ihm diese Ketten abfallen. Das will uns auch in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, in den Sakramenten überhaupt geschenkt werden. In Lourdes sind eine ganze Reihe von Heilungen, die anerkannt worden sind, nicht in den Bädern geschehen, sondern nach dem Beichtstuhl. Ja, also auch da zu entdecken, auch die anderen Sakramente sind letztendlich immer auch Sakramente der Heilung. Auch wenn im Katechismus interessanterweise die Überschrift über diese beiden Sakramente, da gibt es eine Überschrift Sakramente der Heilung und da ist die Krankensalbung und die Beichte damit gemeint. Ja, weil Gott uns da auch in besonderer Weise Heilmacht. Und dann ist es ja auch noch so, dass wir Gott bitten, nein, wenn ich mit Firmlingen manchmal mich zusammensetze, dann frage ich sie manchmal, schreibt mal 10 Punkte auf, was Gutes über euch und 10 Negative. Und da ist die Seite mit den 10 Negativen innerhalb von wenigen Sekunden vollgefüllt und die Seite mit den guten Sachen seltenst ganz vollgefüllt, wenn überhaupt. Und das ist ja auch unglaublich tragisch, weil wir da merken, da muss ja auch in unserer Erziehung irgendwas schieflaufen, dass wir den Hauptmerkmal auf den Mangel setzen. Warum kann ich von mir im Stegreif sagen, was alles schief läuft und nicht so gut ist und noch hätte besser sein können, aber im Stegreif mich schwer tue zu sagen, das sind meine Begabungen, das kann ich gut. Ja. Und das glaube ich, dass wir da zum Beispiel ja auch objektiv Mangel haben. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein verkürztes Bein hat oder stottert oder schlecht sieht oder was auch immer. Es gibt ja diesen objektiven Mangel, der sich hauptsächlich darin festmacht, dass wir sehen an anderen, was die haben, was ich nicht habe. Da kann bei uns dann ein ganzes Thema draus werden, warum habe ich das nicht, warum bin ich so und warum sind die anderen so. Wir könnten aber auch dem Herrn diesen Mangel anbieten und sagen, Herr, ich bringe dir diesen Mangel, ich nenne jetzt mal mein Stottern, und bringe dir den, dass du daraus dir zum Lobpreis etwas machen kannst. Ich wurde als junger Ministrant einmal von einem Priester, der aus unserem Dorf stammte und immer in den Sommerferien kam, gefragt, ob ich lesen könnte, die Lesung. Es war damals, durfte man so die ersten Male die Lesung auch lesen. Und da war ich natürlich zuerst gepeinigt und erschreckt. Und irgendwann hat mir mal jemand dann geholfen, der gesagt hat, weißt du, sag doch einfach dem lieben Gott, wenn du irgendwas falsch liest oder wenn du stotterst oder wenn du irgendwie einen Fehler machst, dass das dann der Moment ist, wo die Leute am meisten für sich mitnehmen können. Da gehen sie viel gelassener an die Sache heran. Ja. Und so bin ich überzeugt davon, dass wir, wenn wir eben immer nur um unseren Mangel herumkreisen, egal in welchem Bereich, ob er körperlich, seelisch oder psychisch ist, wenn wir nur um den Mangel herumkreisen, dann halten wir ja den fest oder tragen ihn wie eine Fahne vor uns her. Das gibt es ja auch. Das ist bei mir immer so. Ich bin so arm. Guck mal da drauf. Warum magst du mich nicht? Ich muss doch gemocht werden. Ich bin doch arm. Das kann auch sehr leicht passieren. Aber zu sagen, Jesus, das ist ganz ärgerlich und ganz blöde, dass ich das nicht kann, aber wenn ich es nicht kann, dann nutzest du, dass es dir zum Lobpreis wird. Dann brauchen Sie sich da viel weniger drum kümmern. Also diese drei Beispiele wollte ich eben einfach benennen, um zu sagen, was wir alles an unseren Gaben mit in die Heilige Messe auch nehmen können, damit da Heilung auch geschehen kann. Da wird unser Blick auf das Wesentliche gelenkt. Unser Blick wird dahin gelenkt, wie wir es mit der Satellitenschüssel ja gestern schon hatten, woher wir den besten Empfang haben, den besten Empfang für unsere Gnade. Und wer ist das? So endet das Hochgebet, es enden alle vier Hochgebete mit diesem Lied, das eigentlich vom Priester gesungen werden soll, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Hier ist also auch noch mal eine letzte erstaunliche Anmaßung, würde man zuerst denken. Klar ist, dass es durch Jesus Christus ist. Durch ihn bringen wir dieses Opfer dar, er bringt es selber dar, klar. Aber mit ihm bedeutet ja, wir sind seine Helfer. Wir sind plötzlich auf eine Stufe hinaufgenommen, wo wir nicht nur einfach Betreute sind, sondern welche, die mit aktiv dieses Opfer darbringen. Mit ihm. Und dann auch noch in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, alle Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Die Liturgie ist letztendlich ein Geschehen, wo wir durch Jesus Christus eintreten dürfen. Durch ihn kommen wir da hinein, dass da liturgisches Handeln des Himmels plötzlich auch für uns erreichbar und möglich ist. Wir dürfen also mit Jesus zusammen am Heil für die Welt arbeiten. Wenn du an dir arbeitest, wenn du für dich Frieden suchst, hilfst du der ganzen Welt zum Frieden. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass doch ein Mensch, eine Idee, eine gute Tat ein Jahr zum Leben vieles andere mit zum Anstoßen bringen kann. So wie auch etwas Negatives, wie ein Schneeballsystem, ganz viele zum Negativen hinführen kann, kannst du eben auch durch dein Ja, deine Bereitschaft, dass Gott dich entfalten kann, dass er dich entwickeln kann, dass er aus dir das machen kann, was dir am meisten gemäß ist. Und zum Schluss glaube ich, dass das wichtig ist, dass wir das verstehen, all das, was Gott uns verheißen hat, was er uns geschenkt hat und was er uns an Geboten gibt, gibt er nicht in dem Sinne, dass wir eine Prüfung erreichen müssen, um durch diese Prüfung hindurch etwas zu gewinnen, sondern er schenkt es uns, damit wir dieser Würde des Königskindes, wir haben ja gesagt, ein königliches Volk, eine priesterliche Gemeinschaft, dass wir, wenn wir sagen, wir gehören Christus an, wir sind Glied an seinem Leib, wir dürfen Anteil am göttlichen Leben haben, ja, dann bedeutet das ja, wenn du göttliches Leben in dir trägst und immer mehr dahin entfaltet werden soll, dass du dem ganz entsprichst, dann ist all das, was Gott von dir will, eigentlich nur, dass du diese Würde, diese Ehre auch lebst. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Ranken finden, dass wir dann auch nicht nur in der Moral Verhaltensmaßregeln Kindern oder Enkeln oder anderen Menschen auflegen, sondern wir eigentlich sagen, schau mal, so schön bist du gedacht, als Anteil Gottes, als Kind Gottes, als Glied am Leibe Christi, bist du so schön gedacht. Und jetzt lebe, dass du diese Schönheit immer mehr auch tatsächlich im Alltag verwirklichst. Dann ist nämlich Moral eine Antwort auf dieses Geschenk, auf diese Zusage, nicht eine Verpflichtung, das musst du tun, damit du mal etwas wirst, sondern weil du schon etwas bist, nämlich Glied am Leibe Christi, wirst du dann doch so leben, so wie es bei den 10 Geboten heißt, ich gebe euch die 10 Gebote, weil ich euch aus dem Volk, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Ich gebe sie euch, damit du so, dann wirst du doch auch nicht anders handeln und damit du das Leben hast. Ja. Alles, was Gott für dich will, ist, dass du das Leben hast und dass du es in Fülle hast. Und das gilt's zu entdecken, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer. Also Messe als eine Entdeckungsreise, zum einen, was der Herr mir schenkt, damit ich lebendig werde, dass ich entdecke, zu welcher wirklichen Würde ich berufen bin und zu entdecken, dass der Herr alles hilft, dass ich das erreichen kann, dass sich das entfaltet. Ja. Ich sage immer, es ist, wenn Sie eine Kastanie zum Beispiel nehmen, bei uns zu Hause war ein herrlicher Kastanienbaum, und wenn Sie eine Kastanie sehen, die so klein ist, und bei uns dieser Kastanienbaum, der war 300 Jahre alt, riesengroß, ganz dick, und da habe ich mir gedacht, in einer kleinen Kastanie ist also alles drin, damit dieser Baum so groß werden kann. Und das ist bei uns in der Taufe letztendlich auch so. Wir haben alles, was wir brauchen, um im Himmel unseren Platz zu haben. Das ist schon alles da, und deswegen müssen wir eigentlich das aus uns heraus entfalten, herausrufen. Und die Heilige Kommunion und die Gnaden Jesu, die Sakramente sind uns gegeben, dass alle Schichten, die wir da drüber laden, dass die langsam immer wieder abgetragen werden können, damit wirklich dieses göttliche Leben durch uns herauswachsen kann. Da wollen wir zum Schluss noch dafür beten. Jesus, göttlicher Heiland, wir preisen dich und können es kaum fassen und kaum glauben, dass du so großartig wirken willst in unserem Leben wo wir doch unser Leben manchmal langweilig und mickrig und zu kurz gekommen und alles vorstellen. Herr, lass uns mit deinen Augen schauen, mit welcher Liebe du uns liebst. Lass uns mit deinen Augen schauen, wo du uns helfen willst, dass wir uns entfalten. Lass uns mit deinen Augen schauen, was wir tun können, dass all das, wo wir für uns festgelegt haben, unsere Fehlentscheidungen, unsere Lügen, die wir mit uns tragen, dass wir von denen frei werden. Das ist die Heilige Messe, jeweils neu ein Fest der Befreiung, der Heilung und der Heiligung wird. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit.
Liebe Hörer von Radio Horeb, Sie hörten den 6. Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien, die Heilige Messe, Quelle des Heils.